Grüezi miteinander, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und ich freue mich ganz besonders, dass uns zugeschaltet ist der Bestsellerautor, ehemalige Spitzenjournalist des ZDF, Peter Hane aus Amerika. Herr Hane, wir haben ja quasi Schreckensmeldungen aus Amerika gehört. Da sei ein ganz übler Kerl gewählt worden. Es folgte dann die nächste Hiobsbotschaft. Die Ampelregierung sei in sich zusammengebrochen. Minister werden da entlassen. Also eine ganz schlimme Woche hat sich da ereignet. Deshalb meine Frage an Sie. Was hat Sie diese Woche am meisten gefreut?
Am meisten hat mich gefreut die Souveränität des Sieges von Donald Trump, denn da konnte jetzt niemand mehr sagen, da war Manipulation oder wir erkennen das nicht an oder so. Die Eindeutigkeit des Sieges und die Reaktion der Amerikaner. Was ich hier erlebe, das ist unbeschreiblich. Ob man an der Tankstelle ist, im Supermarkt, irgendwo auf der Straße, die Leute haben nur dieses Thema, obwohl hier, wo ich bin, also Palo Alto, Silicon Valley, Carmel by the Sea, das sind alles gut. Carmel ist die Stadt, wo Clint Eastwood Bürgermeister war, der ist nun ein 180-prozentiger Trump-Anhänger. Aber hier ist ja alles demokratisch. Und die waren alle für Harris. Und jetzt, sie sind ausgelassen. Und wenn man im Internet nachschaut, man kann das ja bei YouTube jetzt alles aufrufen. Es sind Rapper, Hip-Hopper, Popsänger, Schauspieler, was auch immer, die jetzt Lieder über Trump dichten und sich richtig freuen. Und das Interessante ist, diese zum Beispiel ein wunderbares Erweckungslied, das ist ja alles christlich geprägt dann. Der Dank auch Gott gegenüber, dass jetzt die Wahl gelaufen ist und dass sie auch so gelaufen ist. Und man sieht immer die gleichen Bilder und da merkt man, wie dieser Wahlkampf geprägt war. Es ist das Attentat auf Trump, es ist der Müllwagen, es ist das Eichhörnchen, es ist McDonald's. Und dann als Gegenschnitt die großen Gesten, wie er Soldaten ehrt, wie er den kleinen Jungen auf den Arm nimmt, dessen Vater in Afghanistan gefallen ist. Es ist wirklich ergreifend. Also ich muss wirklich sagen, weil ich diesen Sieg, ja, ich habe ja drauf gewettet, gegen alle anderen wieder, die gesagt haben, nein, nein, das funktioniert nicht. Da freue ich mich drüber, aber auch die Stimmung. Und dann diese kalte Dusche, diese Bilder aus Deutschland. Man möchte verzweifeln. Diese Bürokraten, diese Büroklammern, diese verklemmten Typen, bis ins Kanzleramt hinein. Es ist, und Sie sprachen ja und sagen, es ist ein historischer Tag, eine historische Woche. Ja, jetzt sieht man den Unterschied. Dieses verklemmte Europa, dieses ideologisch besetzte, woke Europa. Und das befreite Amerika.
Lassen Sie mich da ganz kurz einhaken. Die Weltwoche sprach ja vom Comeback des Jahrhunderts,
So.
übrigens auch in der Deutschlandausgabe auf www.weltwoche.de. Wie war das aus Ihrer Sicht möglich, dass ein Mann, der derart verteufelt wird, der derart alle gegen sich hat, am Ende gewinnt? Was war ausschlaggebend, damit das enfant terrible Trump am Ende als Sieger dastand?
Also, von der Weltwoche hätte ich auch nichts anderes erwartet als diese völlig berechtigte Schlagzeile. Es ist das Comeback des Jahrhunderts, hat ja auch Netanyahu sofort gesagt. Auch Alice Weidel, die übrigens die erste war, die Trump gratuliert hat, mit dem klaren Zusatz Gottes Segen. Kein anderer hat ihm das gewünscht aus Deutschland, vor allem die C-Parteien, nicht? Muss man alles festhalten. Ja, wie wurde das möglich? Es ist der Satz von Angela Merkel, der über dem Trump stand, nämlich, Sie kennen mich. Angela Merkel ist ja in den letzten Wahlkampf gegangen nach dem Motto, ich brauche eigentlich gar keinen Wahlkampf, Sie kennen mich. Und die Amerikaner kennen Trump. 4 Jahre Trump-Regierung hieß, und das habe ich ja hier gemerkt, ich bin ja jedes Jahr einen Monat in Kalifornien. Immer an den gleichen Stellen. Ich konnte genau merken, nach dieser schrecklichen Obama-Zeit, wo die Wirtschaft ja brach lag, gab es einen Aufbruch, Arbeitsplätze, es wurde gebaut, weil diese ganze Klima- und Umweltreligion weg war. Das heißt, die Leute haben ihre gegenwärtigen Probleme auf die beiden Kandidaten transportiert nach dem Motto, wer löst sie am besten? Und die Probleme sind Migration. Dafür war Harris ja zuständig und hat völlig versagt. Dann die Frage der Wirtschaft. Da ist Trump einfach der Beste. Und dann dieses elende Woke-Getue. Wie in Deutschland, wie in der Schweiz, wie in Österreich. Die Leute sind es leid. Harris saß noch zum Schluss in den Talkshows. Oh, Vogue, Vogue, sie kriegte sich gar nicht wieder ein. Ich habe das doch alles gesehen. Und ein Trump stand wie eine Eiche und stand zu seinen Prinzipien, die er hat, und sagt, ich schaffe euch Arbeit. Ich schaffe euch die Kriminalität vom Halse. Und zum Schluss hat er noch zwei Karten gezogen. Ich hatte es ein paar Tage vorher schon gesagt, warum macht er das nicht endlich? Sie kennen mich. Das Gleiche gilt für Harris. Harris ist die entscheidende Person in San Francisco. San Francisco, und da kann man ja in der Weltwoche noch von den letzten Jahren Artikel lesen, die völlig kaputte Stadt, 800 Drogentote im Jahr, Kriminalität, wirtschaftlicher Niedergang, die Geschäfte sind mit Brettern vernagelt, Obdachlose, furchtbar, das hätte gedroht bei Harris. Und das wollen die Leute nicht. Und dann das Entscheidende. Trump hat die jungen Leute auf seine Seite gezogen. Das bewegt mich als alten weißen Mann. Unglaublich, dass dieser Mann, die haben gesagt, kein Junger wählt doch diesen Menschen, und sie haben ihn gewählt.
Was bedeutet die Wahl von Donald Trump für die Welt? Was erhoffen Sie sich? Was wünschen Sie sich vielleicht sogar?
Ich hoffe und ich wünsche natürlich, und ich glaube auch, dass das gelingt, dass Trump so schnell wie möglich, vielleicht sogar noch bevor er ins Amt kommt, im Ende Januar, diesen unsäglichen Ukraine-Krieg beendet. Ich bin der festen Überzeugung, dass ihm das gelingt. Denn hier sterben Menschen völlig sinnlos. Keiner guckt mehr auf die eigentlichen Opfer, nämlich die Frauen, die Kinder, die Soldaten, die als Kanonenfutter da an die Front geschickt werden. Völlig sinnlos, weil man eine Mauer gebildet hat zu Putin und glaubt, man könne mit dem in keiner Weise verhandeln. Ein Trump, und das war 2016 bei der Wahl so, das ist jetzt ganz genauso. Ich höre immer nur, he is a businessman, he is a businessman. Das heißt, er sieht nichts aus dieser, wissen Sie, das ist doch dieser Gegenschnitt. Sie müssen sich immer vorstellen, blenden Sie ins Kanzleramt. Da sitzt dieser hölzerne Staatsschauspieler, der eine Rede abliest und glaubt, er sei der ganz große Weltenherrscher. Sowas macht der Trump nicht. Der greift zum Telefon und ruft Putin an. Wir sind doch vernarrt in unsere Vorurteile und in unsere Abwehrhaltung. Also, ich wünsche mir den Frieden. Ich wünsche mir einen wirtschaftlichen Aufschwung. Ich wünsche mir, dass Trump, er kann ja auch nicht mehr als Vorbild werden. Vorbild für Deutschland, Schweiz, Österreich. Das heißt, wenn es ihm gelingt, die Migrationsfrage zu lösen, ist das für uns ein Hoffnungssignal. Auf der anderen Seite, und das ist das zentrale Thema, und Sie haben es ja mit Gloria von Thurn und Taxis besprochen, diese Woke-Ideologie, die alles zerstört. Sie zerstört die Kinder, die Jugend, die Familie. Sie zerstört das Leben durch diese Abtreibung. Die pure Zerstörung, die Kultur des Todes. Wenn Trump das gelingt, und es wird ihm gelingen, denn das Entscheidende ist ja, wen er alles um sich hat und nicht er alleine. Und das ist schon das Signal, dass sich auf diesem Gebiet etwas ändern wird. Und ich kann nur sagen, dieser ganze Woke-Schwachsinn in Deutschland und in den deutschsprachigen Ländern, die müssen sich warm anziehen. Das ist jetzt vorbei.
Wollte ich gerade fragen, was bedeutet die Wahl, wenn wir vom großen Ganzen von der Welt auf Deutschland kommen? Was bedeutet die Wahl von Donald Trump für die Bundesrepublik? Was könnte sich da ändern? Was hoffen Sie? Was wünschen Sie sich?
Ja, dass endlich mal gesehen wird, dass ein Quereinsteiger, der Trump ja immer noch ist, gegen das Establishment, gegen die Hinterzimmerpolitik, gegen diese ganzen Sumpf in den Parteien, dass das möglich ist und dass das zum Erfolg führt. Also, was kann sich ändern? Ich hoffe, dass sich das System in Deutschland vielleicht doch ändert, mehr in Richtung Schweiz, dass wir mehr Volksabstimmung haben, dass wir das Auswahlverfahren der Politiker ändern, weg von den Hinterzimmern, von diesen Listen. Sie können doch in Deutschland nur noch abhaken, was die Parteien schon beschlossen haben. Weg von diesem Proporz. Es muss also ein Katholik, einer aus Nord- und Süddeutschland, eine Frau, möglichst noch Transfrau und was nicht alles da rein. Nein, wir brauchen Fachleute. Und die Fachleute könnten ja die Querdenker sein. Und lieber Roman Zeller, das wird ja viel zu wenig beachtet in den letzten Stunden. Trump bringt klassische Querdenker ins Weiße Haus. Es ist einmal Kennedy, Robert Kennedy, der war auf der Demonstration in Berlin, auf der Querdenker-Demonstration hat er ein Grußwort gesagt. Das war die Demonstration, wo deutsche Politiker und die CDU vornherein, denn die haben die Polizisten geschickt aus Bayern, aus Nordrhein-Westfalen und aus Hessen. Und ich war dabei. Sie haben mit Wasserwerfern gegen die Demonstranten, sie haben sie eingesperrt, zum Teil bis heute. Und einer der Hauptredner kommt jetzt ins Weiße Haus, wird Gesundheitsminister, das muss man sich vorstellen. Und dann haben wir natürlich JP Vance, der ein charismatischer Mensch, ein ganz frommer Mann, der vom Tellerwäscher sozusagen Hillbilly da irgendwo aus den bei Ihnen käme er dann aus dem, weiß ich gar nicht, was gibt es denn da noch, aus dem Oberwallis, wo ich so gerne bin, aber so ganz weit weg, da gehe ich ja hin, dass ich Ruhe habe. Und der macht Karriere, ein charismatischer Mensch. Und dann die Zauberformel, Elon Musk. Da wird immer gesagt, das ist der, der das Geld geliefert hat. Entschuldigung, der hat 50 Millionen geliefert. Harris hatte 1 Milliarde. 1 Milliarde. Und da, wo ich jetzt sitze, da sind hier bei mir nebenan, da sitzen die Milliardäre, die diesen Wahlkampf inszeniert haben, der völlig in die Hose gegangen ist. Musk ist doch nicht das entscheidende Geld. Er ist ein Visionär. Das ist der. Die jungen Leute sagen mir, ja, wenn der jetzt bei Trump in der Regierung ist, der hat ja eine Rakete gebaut, die kommt wieder zurück wie ein Boomerang. Und er hat jetzt erklärt, in den nächsten 4 Jahren werde ich es schaffen, eine bemannte Raumfahrt zum Mars. Das ist amerikanischer Aufbruch, amerikanische Seele. Und dann gucke ich nach Deutschland und dann sehe ich diese Typen, diese Weinerlichkeit. Herr Habeck hätte ja fast geheult. Dann steht die Kamala Harris Deutschlands, Annalena, neben ihm und ist ganz verzweifelt. Dieser hölzerne bürokratische Scholz und dann Lindner, statt dass sie sagen, es war ein Fehler, dass wir da die 3 Jahre mitgemacht haben. Nein, klein, klein. Wissen Sie? Jetzt, make America great again. Amerika hat Größe. Deutschland im Gegenschnitt zeigt plötzlich seine völlige Mickrigkeit und leider, muss ich sagen, seine Bedeutungslosigkeit. Hier nimmt Deutschland keiner mehr ernst.
Es gibt ja sogar Stimmen, die da einen gewissen Zusammenhang zwischen diesem Ampel-Aus und der Wahl von Donald Trump sehen. Können Sie sagen, was war eigentlich ursächlich aus Ihrer Sicht? Wie haben Sie das Ganze beobachtet, was da in Berlin ablief? Was hat am Ende dazu geführt, dass diese Ampelkoalition Geschichte ist?
Also es war einmal natürlich völlig klar, diese Dreiecksbeziehung, die sich da vor 3 Jahren gebildet hat, konnte ja gar nicht gut gehen, weil in der Sache Rot-Grün mit der FDP sowieso nicht zusammenpasst. Aber mein Satz ist ja immer, alles ist Biografie. Und es ist schon dieses Beleidigtsein, was plötzlich dazu geführt hat, wir gehen auseinander. Denn wissen Sie, mir kann doch keiner was vormachen. Ich habe das doch 50 Jahre alles kommentiert und beobachtet. Scholz hat ja seine Rede so vorbereitet, die war wahrscheinlich schon 5 Tage vorbereitet. Und es wurde so getan, als wäre das spontan. Ein Mann wie Lindner hat plötzlich gemerkt, ich bin ja eigentlich schon seit Wochen abgeschrieben und nicht erst heute, wo der Scholz mir das gesagt hat. Also es kommen so Kleinigkeiten zusammen, dann die Rivalität auch bei den unter den Grünen. Ich meine, Sie müssen sich diesen Größenwahn vorstellen. Der größte Versager unter der Sonne, der Deutschland zugrunde gerichtet hat, ruft sich zum Kanzlerkandidaten aus. Und dann wollen Sie, ich meine, die deutschen Medien haben doch bis zur letzten Sekunde gehofft, dass Harris es wird in der Wahlnacht. Irre, es war alles irre. Ich habe schon verkündet hier aus USA, er hat gewonnen als Pennsylvania. Nein, so. Und dann schreiben Sie, Trump ruft sich zum Sieger aus. Es war die Schlagzeile aller Zeitungen. Das implizierte für den schlichten Leser, Diktator, der hat sich selber zum Sieger erklärt. Wissen Sie, daran merken Sie doch schon, wie das alles krankt. Also ich glaube, die Ampel war längst zum Abschuss freigegeben. Vielleicht, wenn Harris dran gekommen wäre, hätte man noch ein bisschen Aufwind gehabt, dass dieses ganze Woke, diese ganze Ideologie, auch Klima, diese Klimareligion, das wird alles abgeschafft. Der Trump tritt aus dem Pariser Abkommen, aus der WHO, was die Gesundheit angeht. Er wird Corona aufarbeiten. Und Sie müssen sich mal einmal vorstellen, wen er ins Amt geholt hat, nehmen wir mal Robert Kennedy, den großen, scharfen Gegner dieser Corona-Maßnahmen. Lieber Roman Zeller, das wäre so, als würde die nächste Bundesregierung den Bundesgesundheitsminister Professor Bagdi haben und Michael Ballweg als Innenminister. Genau so wäre es. Aber das ist in diesem kleinkarierten Deutschland natürlich nicht möglich.
Wie beurteilen Sie jetzt, wo diese Ampel mehr oder weniger Geschichte ist, wie beurteilen Sie die Kanzlerschaft von Olaf Scholz? Was ist sein Vermächtnis? Was bleibt von Olaf Scholz als Kanzler?
Ich glaube, was bleibt, ist diese, ja, wie soll ich sagen, diese Rücktrittsrede, was anderes war es ja gar nicht, aus dem Kanzleramt. Wie er, wissen Sie, was für ein Schauspiel, hinter den Fahnen. Dann tat er so, als hätte er das aus dem Stegreif. Es war alles ausformuliert, aufgeschrieben, vom Autocue, vom Teleprompter abgelesen. Es war ja schlimmer wie Biden. Dann hat er sich nochmal aufgeblasen. Dieser kleine Mann bleibt als Kleingeist, als Bürokrat, als einer, der wenig Visionen und kein Charisma hat. Und ich kann Ihnen jetzt 100.000 Geschichten erzählen. Ich habe in meiner Sendung als Scholz, der ja immer als Scholzomat galt, also sein Spitzname war immer Scholzomat. Also er war immer so ein Apparatschik, der funktionierte. Und seine Reden waren ja alle Einschläfernd. Verstehen Sie, das ist doch der Unterschied. Hier kommt ein Trump, der redet frei. Und weil er frei redet, kommen dem Sachen über die Lippen. Ja, da erschrickt jeder lyrisch feuilletonistisch eingestellte Deutsche und sagt, so, wie furchtbar, wie furchtbar. Nein, das ist echt und authentisch. Und dieser Scholzomat war ja Generalsekretär der SPD. Und war zum Abschuss freigegeben, werde ich nie vergessen. Und ich hatte eine Live-Sendung und da habe ich ihm ins Gesicht gesagt, Herr Scholz, und wann treten Sie zurück? Da ist er fast in Ohnmacht gefallen, wie ich sowas überhaupt fragen könnte. 3 Tage später ist er zurückgetreten. Und da war mir schon klar, er kann es nicht. Und so einer wird Bundeskanzler. Wissen Sie, wir haben in Deutschland zu wenig Leute mit Charisma. Wir haben überhaupt, wo haben wir denn in der Welt noch Leute mit Charisma? Und ich habe mit großer Freude die Diskussion zwischen Roger Köppel und Viktor Orban, Ungarn und Gerhard Schröder gesehen. Da saßen zwei auf dem Podium. Die haben es drauf. Ich erinnere mich, ich habe Schröder unlängst vor ein paar Wochen im ICE im Zug getroffen, auf der Fahrt. Er fuhr ja da immer nach Hannover. Und da sage ich, Herr, durch den ganzen Wagen habe ich geschrien, Herr Bundeskanzler, dass ich mich nach Ihnen nochmal zurücksehnen würde. Obwohl der ja weiß, dass ich ihn nie gewählt habe, aber ich habe mit ihm x Interviews gemacht. Wir hatten eine Wellenlänge. Wir kommen ja fast aus dem gleichen Ort. Wir sind ja ein landsmannschaftlich. Wissen Sie, das sind Leute mit Visionen, mit Orban auch. Und vor allem, und das ist das Wichtigste, an diesen, ich nehme nur diese beiden Personen. Sie lassen sich nicht beirren durch die Presse, nicht beirren durch die Kritik, nicht beirren durch Umfragen. Sie gehen ihren Weg. Und wer seinen Weg geht, der kommt zum Erfolg. Trump ist ein Beispiel. Und dann gucke ich zurück und da denke ich, meine Güte, jetzt haben wir so Leute wie Söder. Wir hatten Franz Josef Strauß. Jetzt haben wir Leute wie Merz. Das sind doch, der eine ist Karrierist und Opportunist, der andere ist, hat den Charme einer Büroklammer. Da gab es aber mal einen Helmut Kohl, der hat den Mantel der Geschichte am Zipfel gefasst und hat mit Gorbatschow die Einheit Deutschlands. Und Ungarn haben wir sie im Endeffekt zu verdanken. Und deswegen sage ich Ihnen, und das sage ich auch als Christ, da warte ich nicht aufs jüngste Gericht, da wird es kommen. Aber das rächt sich doch alles, wie wir mit Ungarn umgehen, wie wir mit Russland umgehen, die uns im Endeffekt die Einheit, wir haben den 9. November, die Einheit Deutschlands, das verdanken wir Ungarn und Russland vor allem. Und wir tun heute so, als wäre nichts gewesen. Das wird dem Trump niemals passieren.
Unbeirrbar scheint allerdings Olaf Scholz in der Tatsache, dass er Neuwahlen oder allfällige Neuwahlen oder eine Vertrauensfrage, sagen wir, es geht ja alles um die Vertrauensfrage, auf den Januar angesetzt hat. Jetzt kommen alle und sagen ja unbedingt früher, die Opposition kommt, Friedrich Merz, am besten nächste Woche wollen wir die Vertrauensfrage gestellt haben. Was würden Sie jetzt, wenn Sie oberster Berater von Olaf Scholz wären, was würden Sie in dieser Funktion, was würden Sie dem Kanzler raten?
Also das bin ich Gott sei Dank nicht, deswegen muss ich ihm auch nichts raten. Ich könnte höchstens der Opposition raten, mal ein bisschen die Füße stillzuhalten. CDU und CSU haben bei allem mitgemacht. Sie haben hunderte von Gesetzen mit unterschrieben. Merz hat jetzt noch gesagt, Klima ist das wichtigste Thema, obwohl wir wissen, das zerstört alles. Und da kann ich nur sagen, ich würde nur raten, das Ganze am Beispiel der USA menschlich, anständig und fair über die Bühne zu bringen. Wissen Sie, da verliert Kamala Harris, geht an dem Abend nicht mehr vor die Presse und am nächsten Tag erscheint sie und sagt, ich habe verloren, Trump hat gewonnen, ich wünsche ihm Gottes Segen, also Alice Weidel und Harris wünschen ihm Gottes Segen und ich werde alles tun, um sie zu unterstützen. Schauen Sie, und in Deutschland haben wir Brandmauern, haben wir Hass und Hetze. Denn, und das möchte ich mal hier auf den Punkt bringen bei Ihnen. Die letzten Tage des Wahlkampfs, ich habe das ja alles miterlebt, ich habe x Reden live gehört, es war ja ein Genuss, weil Trump war entfesselt. Da war mir völlig klar, dass der gewinnt. Der war entfesselt. Und dann hat man die Karte gezogen. Er ist Hitler, er ist ein Nazi, er ist rechtsextrem, er ist ein Faschist. Das haben ihm die führenden Demokraten inklusive Harris vorgeworfen. Das heißt, Trump ist der Höcke der USA. Und wenn wir das vergleichen, und da hoffe ich, dass die Weltwoche oder andere Alternativmedien mal eine Studie machen. Was wirft man Höcke vor? Was wirft man Trump vor und hat ihm vorgeworfen? Verstehen Sie, ich habe Herrn Höcke noch nie gesprochen und ich kenne ihn auch überhaupt nicht. Aber was man den beiden vorwirft, da kann ich nur sagen, bei Trump war es wesentlich extremer. wesentlich härter. Und was machen die Gegner, die das ja verbrochen haben? Sie versöhnen sich am nächsten Tag mit dem Sieger. Was bedeutet das für Deutschland? Das heißt doch, warum diese Brandmauern? Warum Hass und Hetze? Warum ist das jetzt ein Wunder, dass plötzlich die AfD zum Mehrheitsbeschaffer wird für bestimmte Gesetze? Wissen Sie, Herr Zeller, das hätten wir seit Monaten schon haben können. Deutschland wäre die Abwärtsspirale erspart geblieben. Dieses Selbstbestimmungsgesetz, was unsere Kultur zerstört, wirklich zerstört, unsere Kinder, unsere Jugendlichen, unsere Familien. Wir hätten das alles nicht, wenn es diese elende Brandmauer nicht gäbe. Und das regt mich auf. Ich predige das seit 3 Jahren. Weg mit dieser Brandmauer, weg mit dieser Idiotie. Man müsste die AfD verbieten. Natürlich bleibt nach Trump, sehen Sie doch, wie hilflos das ist. Sie wollen eine Partei verbieten, weil sie ihr nicht beikommen können. Und die Wahl in Amerika hat gezeigt, es zählen Argumente, es zählen Persönlichkeiten und es zählt ein Volk, das im Entscheidenden zusammensteht.
Wenn man jetzt auf die entscheidende Persönlichkeit in Deutschland blickt, dann kristallisiert sich so ein bisschen Friedrich Merz als zukünftiger Kanzler heraus. Was würde anders werden mit einem Kanzler Merz? Was wäre das für eine Regierung, die CDU geführt wäre? Wie würde Deutschland aussehen mit Kanzler Merz an der Spitze?
Tja, wenn ich das wüsste, dann, das ist so die 1-Millionen-Frage, dann könnte ich bei Gates vorbeigehen und sagen, ich schenke Ihnen meine Million. Also, ich würde mal platt sagen, zunächst, es ändert sich gar nichts. Und das ist das Traurige. Denn solange die AfD ausgegrenzt bleibt, wird Herr Merz entweder mit den Grünen oder mit der SPD oder mit beiden koalieren müssen. Das heißt, diejenigen, die Deutschland zugrunde gerichtet haben, sitzen in der nächsten Regierung. Dann gucken sich die Gestalten an, die da dann alle sitzen werden. So, und dann bleibe ich bei dem Satz von Merkel, der ja auch für Trump gilt: Sie kennen mich. Und jetzt schauen Sie bitte mal, weil Sie ja nach Merz fragen, in die Länder, in denen die CDU bereits die Mehrheit hat und die CSU. Die höchste Ausländerkriminalität ist in Nordrhein-Westfalen und in Berlin, beides CDU regiert. Herr Söder hat ein Programm aufgelegt, das queere Bayern. Ja, was erwarten Sie sich denn von denen? Und wenn die dann noch die Grünen an ihrer Seite haben oder die SPD, dann wird sich nichts ändern. Und wirtschaftlich sind wir so tief in der Grütze, dass es wahnsinnig schwer ist, da wieder rauszukommen. Und dann das Entscheidende, der Ukraine-Krieg. Wissen Sie, wir brauchen jetzt eine starke Partei in der Koalition, und das wäre die AfD, die sagt, bitte, das ist unsere Bedingung. Und übrigens, Sarah Wagenknecht stellt ja diese Bedingungen in den Ländern und sagt, ich mache nur mit bei Regierungen, wenn sie ganz klar sagen, dieser Ukraine-Krieg muss weg. Und das ist, ich muss Ihnen ehrlich sagen, das tut mir weh. Jeden Tag sterben Tausende von Menschen. Völlig sinnlos, denn der Krieg ist doch verloren. Und jeder Tag, der jetzt noch vergeht, spielt doch Putin in die Hände. Aus der Schwäche heraus. Wissen Sie, dann kommt, aber ist das nicht irre? Die Ampel ist geplatzt, nicht an der Frage, wie kriegen wir die Rentner wieder von der Straße, dass sie nicht im Müll nach Pfandflaschen suchen müssen. Wie bringen wir Bildung für unsere Kinder? Wie schaffen wir diesen Genderwahn, dieses Woke-up? Wie investieren wir da das Geld für? Nein, die Ampel ist doch gescheitert, weil man nicht genug Geld auf die Beine bringt für einen Krieg. Für einen Krieg. Und dann kommt ein Trump. Und den könnten Sie jetzt schon den Friedensnobelpreis geben. Obama hat ihn gekriegt und anschließend Kriege angezettelt. Unter Trump war der Nahe Osten befriedet, 4 Jahre lang. Unter Trump gab es Gespräche mit China, mit Nordkorea und, und. Trump, nicht Putin hatte Trump in der Hand, sondern letztlich hat Trump als Stratege, als Wirtschaftsstratege, Businessman, den Ausgleich zu Putin gesucht. Und wissen Sie, dass mir tut es einfach so leid, wie Deutschland abgehängt ist. Und ich sage Ihnen, solange ein Drittel der Bevölkerung Ostdeutschlands, und das sage ich am 9. November, dass sich die Deutschen im Westen nicht schämen, die Freiheitsbewegung, die uns Demokratie gelehrt hat, die die Mauer niedergerissen hat, und die Wessis bauen eine neue Mauer auf gegen ein Drittel, vielleicht sogar die Hälfte der Bevölkerung. Und das kann nicht gut gehen.
Würden Sie so weit gehen und sagen, dass diese ganze Brandmauer-Rhetorik, diese Brandmauer-Thematik, dass aktuell bei der Vielzahl von Problemen, die Deutschland hat, wirtschaftlich alles, dass diese Brandmauer-Thematik das größte Problem Deutschlands ist? Und wenn ja, wie würden Sie dieses Problem lösen?
Das ist das größte Problem, weil es ja gäbe es die Brandmauer nicht, hätten sie ja Mehrheiten, Mehrheiten gegen diese Probleme, die wir beiden eben besprochen haben. Da hätten sie seit 3 Jahren eine völlig andere Politik machen können. Und natürlich verstehe ich es, dass der, wie soll ich sagen, der Hass nicht so schnell überwunden werden kann, dass man zusammen in einer Regierung sitzt. Dann gibt es aber die Möglichkeit einer Minderheitsregierung, einer Tolerierung. Aber ich bitte Sie immer zu bedenken, in der AfD sitzen lupenreine CDU-Politiker, teils in führender Stellung, wenn ich Gauland sehe. Es sitzen dort hervorragende Fachleute. Das kann man in vielen Reden hören. Aber wissen Sie, wenn Sie so weit sind, dass wenn die AfD sagt, eins und eins ist zwei, dass Sie dann sofort die Mathematik ändern, weil ja auch Adam Riese ein alter weißer Mann ist, müssen Sie es sowieso machen. Dieser helle Wahnsinn, das gibt es hier in den USA nicht. Frau Harris hat ganz klar gesagt, vor allem, wo sie jetzt ja auch keine Mehrheit mehr hat, nirgendwo mehr im Kongress, nirgendwo, aber bei den wichtigen Fragen der Nation stehen wir zusammen. Und es kann doch nicht wahr sein, und ich sage immer noch, es geht ja weniger um die Personen, die eine Partei repräsentieren, als die Wähler. Und schauen Sie, was war denn der absolute GAU der Wahl hier in Amerika, als Biden erklärt hat, sie sind Müll, sie sind Müll. Und wissen Sie, ich hätte hier schreien können. Ich wusste, was kam. Ich wusste, was kam. Und es kam auch. Trump springt auf dieses Pferd und macht daraus die größte Show seines Lebens und tritt auf in diesen Klamotten von den Müllwerkern und so weiter. Verstehen Sie? Und da sage ich mir, wo sind wir in Deutschland gelandet? Herr Söder nennt die Wähler der AfD Parasiten. Das heißt, das ist Ungeziefer, was vernichtet werden muss. Herr Steinmeier, der Bundespräsident, nennt sie Ratten, die einem Rattenfänger hinterherlaufen. Und diese unsägliche Kriegstreiberin mit dem Vierfachnamen von der FDP nennt die Wähler der AfD ein braunes Stück Scheiße. Das ist Deutschland. Und da wissen Sie,
Ja, man
ich
muss
wurde jetzt
allerdings.
gefragt, ob ich überhaupt jemals wieder zurückkommen will. Natürlich bin ich so begeistert, ich will, aber ich will wieder zurück. Ich nehme möglichst das nächste Flugzeug, weil ich will etwas tun für Deutschland.
Man muss allerdings schon fairerweise anmerken, dass nicht nur die eine Seite mit rhetorisch schwerem Geschütz
Völlig
auftritt,
richtig.
auch die AfD kommt mit sehr überspitzen, giftigen zum Teil Voten hinter den Schützengräben hervor. Entschuldigen Sie bitte. Da sind ja beide Seiten, sind nicht ganz unschuldig. Wie würden Sie Was wäre da quasi Ihr Vorschlag, Ihr Ratschlag, um diese ganze aufgeheizte Stimmung da ein bisschen abzukühlen, runter zu temperieren? Was wäre da quasi angezeigt
Ja,
jetzt?
also wir haben den 9. November. Der 9. November ist auch deswegen historisch, weil im Osten die runden Tische waren. Das heißt, es haben in diesen Tagen vor 35 Jahren, das ist für mich, ich habe das doch alles miterlebt, ich bin doch bei vielen dieser Veranstaltungen dabei gewesen, teilweise, muss ich sagen, unter Tränen, ganz emotional. Da haben die Feinde an einem Tisch gesessen. Da war der SED-Bonze, der Stasi-Mensch, von dem jeder wusste, dass er ein Verbrecher ist, zusammen mit Bürgerrechtlern oder Pastoren aus den Kirchen und so weiter. Sie haben zusammengesessen. Und das hat die friedliche Einheit Deutschlands möglich gemacht. Das heißt, solange ausgegrenzt wird, und Sie haben ja recht, die Rhetorik schaukelt sich dann gegenseitig hoch. Aber auch hier würde ich mal bitten, eine Studie zu machen. Von den Verunglimpfungen im Bundestag, Zwischenrufe, die können Sie lesen. Lesen Sie das Bundestagsprotokoll, so interessant. Die Zwischenrufe, die werden ja nirgendwo veröffentlicht. Aber wenn ein AfD-Mensch mal dazwischen ruft, dann ist es gleich Nazi, Nazi. Also man muss auch die Relation sehen. Ich will jetzt hier niemanden reinwaschen. Aber jetzt wissen Sie, was das Tolle ist an diesem 6. November, dass die USA sagen, allen voran Harris, Biden und die führenden Demokraten, wir blicken nicht mehr zurück, wir blicken nach vorne. Und für uns alle gilt nur ein Satz, America first. Das ist nicht mehr der Privatsatz von Trump. Es ist der Satz einer ganzen Nation. Da kann ich nur sagen, wenn wir das nicht schaffen in Europa, dann sind wir endgültig abgehängt. Dann steht Amerika geschlossen. Wissen Sie, die Medien, außer der Weltwoche und wenigen anderen, haben ja den Bürgerkrieg vorausgesagt. Ich kann das nicht mehr hören. Spaltung der Gesellschaft und alles so. Nein. Seit dem 6. November haben wir ein einiges Amerika. Und das ist die Waffe, die Trump einsetzen kann. Viel mehr als Militär und Geld.
Sehen Sie da beim jetzigen Personal in Deutschland einen Hoffnungsträger, Brückenbauer, jemand, der eben genau dieses Gespräch zwischen den Fronten sucht? Sehen Sie da einen Hoffnungsträger?
Also mir fällt jetzt spontan niemand ein. Weil wir auch irgendwie in anderen Zeiten leben. Schauen Sie, ich will die Vergangenheit nicht glorifizieren, aber man kann ja die alten Reden, zum Beispiel im Bundestag, sich noch anhören bei YouTube. Da war ein Franz Josef Strauß. Das war nicht nur ein Urgestein, das war eine Urgewalt, eine Urgewalt. Der hatte eine Rhetorik, dagegen ist doch Höcke ein Lüft. Der hat von Schmeißfliegen und Ratten und was nicht alles gesprochen. Und wenn die Rede vorbei war, war man menschlich trotzdem nicht auseinander. Wir haben eine Vergangenheit, das muss ich ganz klar sagen, ich habe es so erlebt, wo die schärfsten Feinde privat und Politik getrennt haben. Und das ist keine Verlogenheit, das ist kein Theater, sondern das ist das Rezept. Und ich sehe wirklich im Augenblick, die Situation ist wahnsinnig verfahren. Ich meine, stellen Sie sich mal vor, da führt der sächsische Ministerpräsident, nun ist das für mich der größte Scharfmacher, vor allem bei Corona gewesen, aber ein normales Gespräch, also mit Herrn Urban von der AfD, der übrigens früher ein engagierter Grüner war. Und da wird ein Aufschrei gemacht, als sei der Weltuntergang. Und solange das so ist, habe ich da wenig Hoffnung. Also es müssen jetzt wirklich, ja, es müssen diese Quereinsteiger kommen. Ich glaube, dass unsere Politik in der alten Form am Ende ist. Wir haben das falsche Personal. Wir müssen einfach, ich meine, Kevin und Ricarda haben ja schon von sich aus die Flucht ergriffen. Das war ja schon sehr hellsichtig. Und ich bin übrigens der Überzeugung, hat auch noch keiner gemerkt, dass ein Kevin Kühnert, der ja schließlich Generalsekretär der SPD war, der wusste, was kam. Der ist rechtzeitig abgehauen. Da sieht man doch, dass das alles geplant war, was Herr Scholz da plötzlich als Augenblicksentscheidung gemacht hat. Die sind schon abgehauen. Wir brauchen die Öffnung der Parteien für Querdenker. Ich sage das mal ganz klar. Das war früher, da gab es eine Rita Süssmuth in der CDU, einen Biedenkopf in der CDU, einen Karl Schiller, erinnere ich mich noch, in der SPD. Also es gab Leute, die kamen nicht aus dem politischen Biotop. Und meine Hoffnung ist, dass der Druck des Volkes und vor allem der Jugendlichen, ich setze nur noch die Hoffnung auf die junge Generation. Die junge Generation hat Trump hier an die Macht gebracht. Und die junge Generation wird auch in Deutschland, auch in der Schweiz und in Österreich, Österreich ist ja dasselbe Theater, da wird die Jugend das entscheidende Signal setzen. Und dazu kommt, und deswegen sind wir beiden ja jetzt auch im richtigen Format, die Medien, die klassischen, haben längst keine Bedeutung mehr. Längst keine Bedeutung mehr. Trump hat die Wahl übers Internet gewonnen, über Podcasts, die er gemacht hat. Joe Rogan, 3 Stunden, hatte 50 Millionen. Also wir kriegen jetzt auch 50 Millionen, hoffe ich jedenfalls, Zuschauer. 50 Millionen! Und wir kommen da mit CNN und der New York Times und irgendwas. Das ist doch alles lächerlich.
Sie sind ja ein alter Hase in diesem Mediengeschäft, kennen sich da gut aus, haben bei den Öffentlich-Rechtlichen jahrzehntelang gearbeitet. Spüren Sie da, dass diese Brandmauer, ja, es ist auch eine Brandmauer bezüglich Medien und ungeliebten Parteien, ungeliebten Präsidenten in den USA beispielsweise, dass da diese Verbohrtheit, Verklemmtheit, dass die allmählich zu bröckeln beginnt?
Nein, da habe ich wenig Hoffnung, weil der Journalismus, da schließe ich mich auch ein. Also man gesteht selten Fehler ein, also sagt immer, eigentlich habe ich da ja völlig richtig gelegen, aber ihr habt das missverstanden oder wie auch immer. Solange man sich seiner Position sicher ist, ändert man sich sowieso nicht. Und der heutige Journalismus, und Sie nehme ich jetzt aus und mich als alten weißen Mann nehme ich auch aus, glaubt ja, er hätte eine missionarische Aufgabe. Also nicht informieren, sondern indoktrinieren, erziehen, als Pädagoge, als Gouvernante der Nation zu dienen. Das gilt ja als etwas Gutes. Auch gegen Trump zu sein in den nächsten 4 Jahren wird auch als was Gutes gelten. Wissen Sie, was das Einzige ist, was zählt? Und ich musste so lachen. Als ich bei Tichys Einblick war das, geschaltet war in der Wahlnacht. Und ich habe als Erster den historischen Sieg von Trump verkündet, weil in der Sekunde sehe ich auf dem Bildschirm Pennsylvania gewonnen, 277 Wahlmänner. Das war für mich irre. Ich habe das unterbrochen und sage, ihr Lieben, wir brauchen gar nicht mehr weiterzureden. Es ist gelaufen, es ist gelaufen. Und dann fiel mir ein, dass die Süddeutsche Zeitung aufmachen wollte mit dem Weltuntergang und hat das wieder zurückgezogen, weil sie merkten, jetzt liegen wir ganz falsch. Und wissen Sie, warum? Warum sie das gemacht haben? Weil sie am Tag vorher bekannt geben müssten, dass sie fast pleite sind. Das heißt, die Mainstream-Medien, solange sie nicht finanziell subventioniert werden, und das ist doch vorbei. Sie glauben nicht, dass Gates jetzt noch Geld zum Spiegel schickt. Der schickt das wahrscheinlich zur Weltwoche, aber das müssen Sie dann ablehnen. Aber wissen Sie das, man muss es doch einfach mal so schlicht sehen. Und warum hat Ihr Kanal Erfolg oder Ihre Zeitschrift und Zeitung Erfolg? Weil das etwas ist, was die Leute gerne finanzieren. Aber sobald sie am Tropf sind, und das öffentlich-rechtliche System ist ja am Tropf, am Zwangstropf, dann wird sich nichts ändern. Es geht eigentlich nur übers Geld. Aber da muss ich sagen, x Zeitungen kämpfen jetzt ums Überleben. Ich könnte jetzt wie soll ich sagen, vor Hochmut sagen, wo geschieht denen doch recht, vor allem die, die mich fertig machen wollten. In den letzten 20, 30 Jahren bin ich von ganz bestimmten Presseorganen fertig gemacht worden oder versuchte man. Die sind jetzt fast alle entweder pleite oder zusammengelegt mit anderen Blättern und die Journalisten haben ihre Posten verloren. Und sie haben ihn und werden den auch noch in 100 Jahren haben. Und dann werden sie im Rollator halt das Interview machen und ich bin dann schon auf dem Südfriedhof. Es geht nur noch um Authentizität. Es geht nur noch darum, Dienstleistung für Zuschauer und für Leser. Und solange wir das machen, wertfrei, unideologisch, offen, liberal, frei, solange glaube ich, dass ich meine Hoffnung nicht begraben muss.
Sie haben einen interessanten Satz gesagt und da von Gegenwind gesprochen, dem Sie auch ausgesetzt sind oder waren. Ich weiß es nicht, wie das jetzt heute ist. Jetzt haben wir eine Person in der Form von Donald Trump, der diesen Gegenwind quasi im Quadrat multipliziert erfährt, wahrscheinlich die meist diskutiert, angefeindete, beschimpfte Person von dieser Welt. Jetzt frage ich aber Sie, was braucht es, um in solchen Momenten des Gegenwindes, der anderen Meinungen, auch unfairen anderen Meinungen gegen sich, was braucht es da, um standhaft zu bleiben? Wie bringt man einem da nicht aus dem Konzept?
Ja, das kann ich auch nur mit Trump sagen. Das wird in Deutschland, Schweiz, Österreich alles unterschlagen. Die Wahlkämpfe beginnen mit einem Gebet. Die beginnen mit der Nationalhymne. Es werden ergreifende christliche Lieder gesungen, die ich alle aus meiner Jugend auch noch kenne. Die werden hier auf einer Wahlkampfveranstaltung gesungen. Wenn Donald Trump vereidigt wird, wird wieder einer der Familie Graham, Billy Graham, der große Evangelist, Maschinengewehr Gottes, hat bisher alle Präsidenten von Eisenhower bis Clinton eingesegnet. Jetzt wird das der Sohn machen. Das heißt, die Dimension des Glaubens spielt in Amerika zwar immer weniger, aber doch eine entscheidende Rolle für die Führungsleute. Das ist für mich wichtig. Das ist für mich als Person auch die einzige Möglichkeit, getragen zu werden. Zweitens, hier spielt die Familie eine ganz andere, starke Rolle. Wissen Sie, diese ganzen Schlagzeilen über Trump und seine Frau. Und jetzt haben sie noch, sie wäre ja ein Double. Also wissen Sie, so viel Blödheit gibt's doch gar nicht. Er schart seine Familie um sich. Und wissen Sie, das ist doch ergreifend, wenn Sie die Veranstaltungen sehen und Sie haben die Familie, J.P. Vance kommt mit seiner Familie, Scharen von Kindern. Also um es mit Gloria von Turnotaxis zu sagen, eine Kultur des Lebens. Und Sie versuchen nicht nur, wie soll ich sagen, oberflächliche Fans zu haben, sondern eine Gemeinde, in Anführungszeichen, die fest zusammensteht. Trump erscheint immer wieder als Einzelkämpfer, ist er aber gar nicht. Er hat ein hervorragendes Team um sich. Und letztlich, und das spreche ich übrigens Harris auch nicht ab, obwohl die Sache mit der Abtreibung und allem hat mit dem Christentum nichts zu tun, aber zum Schluss wissen sie sich doch in einer höheren Macht. Und dieser Satz, wir sind Gottes Land, ist ja kein Hochmut, sondern es ist Demut. Und schauen Sie, Demut, das war Harris mit der Gratulation zu Trump. Hochmut erleben wir im Kanzleramt in Deutschland, wo ein Kleingeist hochmütig letztlich nicht nur seine Regierungsmitglieder und den Finanzminister beschimpft. Was Scholz gemacht hat, ist eine Verachtung des Wählers. Und das wird sich rächen. Und ich kann nur sagen, dann sollen sie weitermachen mit Müll, mit Parasiten und was auch immer. An Amerika sieht man, das führt in den Abgrund. Und deswegen hoffe und wünsche ich, dass etwas überschwappt. Von Amerika nach Deutschland. Oft ist ja nichts Gutes übergeschwappt. Diesen ganzen Gender-Mist und so, das verdanken wir ja alles Amerika. Gut, das Amerika ohne Trump. Jetzt kommt vielleicht die blaue Welle, obwohl es hier eine rote war.
Lieber Herr Hane, wunderbares Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Liebe Grüße nach San Francisco. Ihnen danken wir ganz herzlich, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Weltwoche Spezial. Vielen herzlichen Dank.